Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 2. Februar. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Die Stadt Bern soll bei der Buchbeschaffung lokale Buchhandlungen bevorzugen. So will es der Stadtrat. Die Berner Buchhandlungen freut das.
Davon leben die meisten der kleinen oder unabhängigen Buchhandlungen auch. Und wenn, wie gesagt, da jetzt eine Sensibilisierung stattgefunden hat, ist es sicher sehr hilfreich.
Dann, am Freitag sprach ein Gericht die behandelnden Ärzte von TOW frei. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten das selbstverletzende Verhalten ihres autistischen Patienten beobachtet, aber nicht interveniert. Der Fall zeige gravierende strukturelle Defizite im Umgang mit autistischen Menschen in psychiatrischen Einrichtungen, so das Netzwerk AutistInnen Schweiz. Und schließlich blicken wir nach Port-au-Prince. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen rechnet mit einem weiteren Anstieg der Gewalt in der haitianischen Hauptstadt.
Wir sehen mit Sorge auf die Entwicklung der nächsten Monate für unsere Patientinnen und Patienten, für die Bevölkerung von Port-au-Prince, für die Menschen in Haiti.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Tausende Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in Bern gegen die Angriffe auf die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten Syriens. Die bewilligte Demonstration begann mit Reden auf der Schützenmatte. Danach zog die Kundgebung via Speicher- und Negeligasse zur Kornhausbrücke und von da via Viktoriaplatz und Lorraine zurück zur Reitschule. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Demonstration verlief friedlich, wie die Polizei schreibt, hat sie allerdings mehrere Personen kontrolliert und vereinzelt angehalten. Die Brandkatastrophe von Grand-Montana hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie SRF berichtet, ist am Samstag ein 18-Jähriger im Universitätsspital Zürich verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 41, wie die Walliser Staatsanwaltschaft mitteilt. Die Brandkatastrophe hatte sich in Grand-Montana in der Silvesternacht ereignet. Funkensprühende Partyfontänen entfachten in der Bar Le Constellation einen Brand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung sowie Brandstiftung. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter setzt sich bei den Steuern über den Rat von ExpertInnen hinweg. Das berichten heute die Tamedia-Zeitungen. So befürworteten vom Bund eingesetzte ÖkonomInnen eine Grundstückgewinnsteuer statt einer Mehrwertsteuererhöhung. Damit könne der Bund 1 Milliarde Franken pro Jahr einnehmen. Keller-Sutter ließ diesen Vorschlag jedoch in der Schublade verschwinden. Stattdessen kündigte der Bundesrat letzte Woche an, er wolle die Mehrwertsteuer erhöhen. Damit will die Regierung die Aufrüstung der Armee und die Finanzierung der 13. AHV-Rente finanzieren. Ins Ausland. Wegen eines bundesweiten Warnstreiks kommt es in Deutschland heute vielerorts zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der Streik betrifft Busse, Trams und S-Bahnen. Hintergrund des Streiks sind aktuelle Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert insbesondere deutlich bessere Arbeitsbedingungen, etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. Die US-Justiz hat die Überprüfung der Epstein-Akten beendet. Das erklärte der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche, wie der Guardian berichtet. Die Akten zeigten zwar viele Fotos von Epstein oder Menschen aus seinem Umfeld, dies würde aber keine strafrechtliche Verfolgung rechtfertigen, so Blanche. Überlebende des Missbrauchs durch das System Epstein forderten zuvor weitere Rechenschaftspflicht für die mutmaßlichen KundInnen von Epstein und seiner Frau Ghislaine Maxwell. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Höchstwerte von 7 Grad und bedeckten Himmel gibt es auch morgen. Auch morgen Dienstag bleibt es mehrheitlich trocken. Der Mittwoch beginnt neblig und dann bedeckt, aber trocken bei um die 6 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Kleine Buchhandlungen haben einen schweren Stand. Sowohl große Ketten als auch der Onlinehandel machen ihnen Konkurrenz. So geht es auch den kleinen und unabhängigen Buchhandlungen in Bern. Die Stadt soll deshalb prüfen, wo sie bei der Beschaffung von Büchern lokale Buchhandlungen bevorzugen kann. Eine entsprechende Motion hat das Stadtparlament dem Gemeinderat letzte Woche überwiesen. Was versprechen sich die lokalen Buchhandlungen davon? Das wollte ich von Daniel Stehelin von der Buchhandlung Sinwell wissen. Es ist eine von 9 Berner Buchhandlungen, die sich zum Netzwerk Belesen zusammengeschlossen haben.
Ich bin froh, dass die Sensibilisierung jetzt da ist, dass man auch in der Stadtregierung gemerkt hat, dass es wichtig ist, dass die unabhängigen Buchhandlungen in Bern auch sogenannte institutionelle Bestellungen erhalten. Also das sind das die Bibliotheken, sind es aber auch die Schulen. Davon leben die meisten der kleinen oder unabhängigen Buchhandlungen auch. Und wenn, wie gesagt, da jetzt eine Sensibilisierung stattgefunden hat, ist es sicher sehr hilfreich.
Die Gemeinderätin Melanie Mettler wies am Donnerstag im Stadtrat darauf hin, dass die Stadt nur bis zu einem gewissen Betrag freie Hand hat. Wären denn die Aufträge, die in dieses Segment fallen würden, überhaupt attraktiv für Sie?
Ja, ganz sicher. Also alle Umsätze, die wir machen, sind attraktiv für uns. Und ich glaube, was man auch bedenken muss, weil es kommt ja dann immer, man hat das ja auch schon gesehen bei den Kommentaren auf diesen Entscheid, dass es ja wichtig sei, dass man sorgsam mit den Steuergeldern umgeht. Aber ich glaube, was wir kleinen Unabhängigen bieten, ist vielleicht nicht immer der günstigste Preis, aber das ist der Service. Wir können auf spezielle Wünsche der Kundschaft, vor allem auch der Schulen, können wir eingehen. Vermutlich besser, als das größere Unternehmen können.
Dass institutionelle Beschaffungsaufträge von gerade auch öffentlichen Institutionen weggefallen sind, das war ja auch mit ein Grund dafür, dass die Münstergasbuchhandlung schließen musste vor rund einem Jahr. Welche dauerhaften und institutionellen Aufträge sichern zurzeit das Überleben der unabhängigen Buchhandlungen in Bern?
Also ich glaube, das sind vor allem die Schulen. Und dann sind es dann auch trotzdem noch die Bibliotheken. Zu gewissen Teilen kauft ja die Kornhausbibliothek weiterhin bei den unabhängigen Buchhandlungen ein. Und dann sind es Institute der Universität, die sind auch sehr wichtig. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Standbeine.
Es gibt also schon bereits einige öffentliche Institutionen, die bei kleinen Buchhandlungen ihre Bestellungen in Auftrag geben. Wie lässt sich, abgesehen davon, das Ladensterben im Buchhandel Ihrer Meinung nach aufhalten?
Das ist ein wichtiger Schritt dazu, diese Entscheidung des Gemeinderates. Das hilft einfach mit, weil ich glaube, was man von außen nicht sieht, ist, dass kleine Buchhandlungen, nicht ganz alle, aber die meisten kleinen Buchhandlungen, die leben nur von diesen institutionellen Bestellungen, die machen zum Teil über 50% des Umsatzes aus. Also es ist sicher wichtig, dass diese Sensibilisierung stattfindet. Ich höre häufig im Gespräch jetzt auch mit Uni-Instituten, dass Professorinnen und Professoren sagen in ihren Instituten, ja, warum bestellen sie nicht bei Exlibris oder Amazon, das ist viel billiger. Also da ist das Bewusstsein anscheinend nicht da. Und ich glaube, generell trägt das ja auch zur Vielfalt einer Stadt bei, wenn es möglichst viele Buchhandlungen oder möglichst viele auch andere unabhängige Läden gibt. Und das andere ist einfach schon, dass wir unabhängig noch mehr herausstreichen können, dass wir spezielle Dienstleistungen bieten, dass wir spezielle Kenntnisse haben für unsere Fachbereiche. Eben, dass ein Kinderbuchladen, da hat es wirklich Leute, die diese Bücher lesen und diese Bücher vermitteln. Oder die Libromania mit ihrem Fremdsprachensortiment. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das wieder mehr ins Bewusstsein der Leute kommt.
Daniel Stehelin von der Buchhandlung Sinwell haben wir gehört. Die Buchhandlung Sinwell gehört zu Belesen, einem Netzwerk von 9 unabhängigen Buchhandlungen in der Stadt Bern.
Rabe Info.
Fünf Jahre ist es her, seit Theo W. in der psychiatrischen Klinik Königsfelden im Aargau verstarb. Er erlag den Folgen von Selbstverletzungen. Theo W. war erst 18 Jahre alt und war Autist. Letzte Woche standen in Bruck die beiden behandelnden Ärzte vor Gericht. Der Vorwurf, sie hätten das selbstverletzende Verhalten beobachtet, aber nicht interveniert. Am Freitag wurden sie dann freigesprochen, Sarah Heinzmann mit den Hintergründen.
Theo war 18 Jahre alt, autistisch und befand sich in einer fürsorglichen Unterbringung. Er starb vor 5 Jahren an den Folgen eines schweren Schädelhirntraumas. Dies hat er sich selber zugefügt nach wochenlanger Selbstverletzung. Die Staatsanwaltschaft warf den behandelnden ÄrztInnen nun vor, nicht ausreichend eingegriffen zu haben. Sie hätten das selbstverletzende Verhalten zwar beobachtet, aber nicht interveniert. Das Bezirksgericht in Bruck kam jedoch zum Schluss, dass die individuelle strafrechtliche Verantwortung nicht nachgewiesen werden könne. Dieser Entscheid stößt bei Betroffenen, Angehörigen und Menschenrechtsorganisationen auf scharfe Kritik. Ein juristisches Gutachten der Universität Bern hatte festgestellt, dass im Fall von Theo Zwangsmaßnahmen angewendet wurden, insbesondere eine sehr lange Isolation, die nicht mit menschenrechtlichen Anforderungen übereinstimmen. Kritisiert wird insbesondere, dass die Autismus-Spektrum-Störung von Theo in der Behandlung nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Das Netzwerk autistinnen.ch reagiert mit deutlicher Kritik auf das Urteil. Für viele Betroffene sei das Urteil nur schwer auszuhalten. Der Tod von Theo sei kein tragisches Einzelschicksal, sondern Ausdruck eines Systems, das autistische Menschen zu wenig schütze. Autistinnen.ch betont, es gehe nicht um Schuldzuweisung, sondern um Schutz. Bund, Kantone und psychiatrische Einrichtungen müssten jetzt Konsequenzen ziehen. Die Angehörigen von Theo führten den Prozess mit Unterstützung von der Menschenrechtsorganisation humanrights.ch. Ziel sei es gewesen, strukturelle Mängel im Umgang mit autistischen Menschen in psychiatrischen Einrichtungen sichtbar zu machen und damit zu verhindern, dass sich ein solcher Todesfall wiederholt. Aus Sicht der UnterstützerInnen blendet das Urteil die menschenrechtliche Dimension des Falls und die besondere Schutzbedürftigkeit autistischer Menschen aus. Die Eltern von Theo zeigen sich in einer Stellungnahme enttäuscht über das Urteil, respektieren aber die Entscheidung des Gerichts. Sie wissen noch nicht, ob sie das Urteil weiterziehen werden. Ihre Hoffnung, dass kein weiterer Mensch mit Autismus in einer psychiatrischen Institution isoliert wird oder sein Leben verliert. Der Freispruch für die beiden behandelnden ÄrztInnen ist noch nicht rechtskräftig.
Falls Sie oder Angehörige von selbstverletzendem Verhalten oder Gedanken darüber betroffen sind, bietet die dargebotene Hand unter 143 Hilfe oder für Jugendliche die Nummer 147.
Rabe Info.
In der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince hat die Gewalt zugenommen. In den nächsten Wochen dürften die Opferzahlen noch weiter ansteigen. Bereits über den Jahreswechsel verzeichnete die Organisation Ärzte ohne Grenzen über 100 durch Gewalt verletzte PatientInnen innerhalb von 2 Wochen. Die Gewalt zwischen der Nationalpolizei und bewaffneten Gruppen flammt seit der Ermordung des damaligen Präsidenten 2021 immer wieder auf. Ruhe in die Sache bringen sollte ein Übergangspräsidialrat, doch dessen Mandat endet am Samstag. Amadeus von der Ölsitz war bis vor kurzem medizinischer Leiter des Trauma-Krankenhauses Tabar auf Haiti. Das Krankenhaus wird von Ärzte ohne Grenzen betrieben. Ich wollte von Amadeus von der Ölsitz wissen, was das Ende des Mandats für die Stabilität im Land und die Arbeit seiner Organisation bedeutet.
Instabilitäten staatlicherseits haben in diesem Land immer dazu geführt, dass sich Gewalt der verschiedenen Akteure bewaffneter Milizen eher verstärkt als beruhigt. Und wir sehen mit Sorge auf die Entwicklung der nächsten Monate für unsere Patientinnen und Patienten, für die Bevölkerung von Port-au-Prince, für die Menschen in Haiti.
Was bedeutet denn dieser Anstieg der Gewalt grundsätzlich für die Zivilbevölkerung?
Die Zivilbevölkerung leidet seit Jahren unter dieser Gewalt. Das schränkt ihre Bewegungsfähigkeit ein. Die Menschen in den Stadtvierteln können andere Stadtviertel nicht mehr besuchen. Sie können ihre Arbeit nicht mehr aufsuchen. Sie haben große Probleme, Lebensmittel in ihre Regionen, in ihre Quartiers zu bekommen. Sie haben Probleme, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Infrastruktur bricht zusammen. Es gibt kaum medizinische Hilfen staatlicherseits und schon gar keine, die womöglich kostenfrei wären für die Bevölkerung.
Im Umgang mit dieser Gewalt spielen eben Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen eine zentrale Rolle in Haiti. Ärzte ohne Grenzen betreibt derzeit 2 Traumaspitäler, eines in Tabar, wo sie eben medizinischer Leiter waren in den vergangenen Monaten, und in Carrefour. 2 Notfallzentren in Droyard und Turgot sowie ein Zentrum für Überlebende sexualisierter Gewalt im Großraum von Port-au-Prince. Welche Schwierigkeiten hat Ärzte ohne Grenzen bei der Ausführung dieser Tätigkeiten auf Haiti derzeit?
Wenn wir feststellen müssen, dass wir die verletzten Patientinnen und Patienten aus den Zonen, in denen gekämpft wird, nicht bergen können, weil wir selber möglicherweise Opfer werden und wurden bereits von Gewalt, dann ist der Zugang der Menschen zu unseren Spitälern, zu unseren operativen Einheiten extrem limitiert. Und das stellt für die Patientinnen und Patienten, für die Bevölkerung von Port-au-Prince eine Katastrophe dar. Die Menschen können ihre Verletzten nicht bergen. Es gibt eingeschränkte Möglichkeiten, über staatliche Organisationen Ambulanzen zu bewegen, um Verletzte zu bergen. Aber die müssen auch, wie wir das damals mussten, durch verschiedene Frontlinien und Barrikaden staatlicherseits, gängenseits, also privater Milizenseits passieren. Und das ist kaum möglich und kostet auch weitere und neue Opfer.
Wie bereiten Sie sich auf einen möglichen Anstieg der Gewalt und der Gewaltopfer vor?
Große Spitäler, groß im Verhältnis zu anderen Fazilitäten in Haiti, wie Tabar, bereitet sich immer vor auf einen Massenflux von Patienten. Dafür gibt es Methoden und Mechanismen, die wir umsetzen, Erhöhung der Bettenzahl, Augmentation der Mitarbeitendenzahlen. Das ist möglich, das tun wir so gut wir können. Auch wir haben Limits, auch wir geraten an unsere Grenzen durch zum Beispiel die Möglichkeit des Personals überhaupt zur Arbeit zu kommen, durch die Barrikaden, durch die Frontlinien, durch die sie sich häufig bewegen müssen, um überhaupt zum Dienst zu erscheinen. Alle diese Menschen, und das sind über 500 im Spital Tabar, müssen täglich zur Arbeit kommen und in einem 24-Stunden-System, und das ist extrem schwierig. Je höher die Gewalt, je höher die kriegerischen Handlungen, je höher die Zahl der Gefechte, je komplizierter die Sicherheitslage, desto schwieriger für unser Personal zu arbeiten, desto schwieriger für uns, unsere Patienten zu versorgen.
Amadeus von der Ölsitz haben wir gehört. Er war in den Monaten Oktober und November medizinischer Leiter des Traumaspitals Tabar von Ärzte ohne Grenzen. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das vollständige Gespräch gibt zum Nachhören auf unserer Website.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe Info vom Montag, 2. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann. Auf eurem Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, heute schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.